The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 29. November. Willkommen im Zeitalter der Dauerbenachrichtigung in der Social-Media-Ära. Schon morgens nach dem Aufwachen greifen wir zum Handy, Nachrichten checken. Wer kennt es nicht? Die neuen Technologien sind unweigerlich zu einem festen Bestandteil unseres Lebens, unseres Alltags geworden. Ob auf der Arbeit, zur Vernetzung oder zu Entertainment-Zwecken. Statt Papier und Stift heißt es heute oft swipen und tippen. Aber das Problem ist, gerade Kinder und Jugendliche, die mit den sozialen Medien aufwachsen, verbringen den Großteil ihrer Zeit nicht mehr auf dem Spielplatz oder im Freien, sondern an Bildschirmen. Es spielt sich alles online ab, die Realität wird zur Nebensache. Aber dieser digitale Lifestyle hat einen hohen Preis. Zahlreiche Studien zeigen die dramatischen Folgen der übermäßigen Nutzung von Social Media bei Kindern und Jugendlichen. Denn laut einer neuen Forsa-Umfrage sind rund 93% der 12- bis 19-Jährigen täglich auf Social Media wie Instagram, TikTok und Co. Psychiater, Hirnforscher und Neurologen kennen die negativen Auswirkungen. Der Psychiater Rainer Thomasius erzählt im Interview mit dem NDR:
Zu früh allein im Netz gelassen, das ist unsere Erkenntnis, bedeutet häufig, dass sie im älteren Alter eine Sucht entwickelt. Die können nicht nur in Schulversagen und verminderte gesellschaftliche Teilhabe gleiten, sondern auch in schwere Depressionen, Angsterkrankungen und andere psychische Störungen.
Dazu kommt verminderte Sprach- und Lesekompetenz, eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne und eine schneller nachlassende Konzentration und auch eine Zunahme motorischer Entwicklungsstörungen in erschreckendem Ausmaß. Ein WHO-Bericht hat erst vor kurzem die Notwendigkeit für gesündere Online-Gewohnheiten unter Jugendlichen aufgezeigt. Wie eben Rainer Thomasius schon erwähnt hat, ruft die Nutzung von Social Media suchtähnliche Symptome hervor. Wir hören hier einen Jungen, dessen Handy von der Mutter abgenommen wird. Er zeigt hier eindeutige Entzugserscheinungen und hat offenbar die Fähigkeit verloren, die Nutzung zu kontrollieren. Kinder wie er vernachlässigen andere Aktivitäten zugunsten sozialer Medien. Denn auch das hat die WHO in der Studie belegt: Kinder bewegen sich zu wenig. Nur 10% der Mädchen und 20% der Jungen erreichen die empfohlenen 60 Minuten Bewegung pro Tag. Der Rest, der sitzt vor Bildschirmen. In Bernau zeigt eine Schule, wie es besser gelingen kann. Die Naturparkschule Schönow bringt ihre Schülerinnen und Schüler regelmäßig raus an die frische Luft.
Ich hätte auch nicht gedacht, dass die Natur in meinem Alter noch so cool ist, weil früher war ich ja nur draußen. Aber jetzt hängt halt alles nur noch über Elektronik und so ab.
Sagt er gegenüber der ARD. Damit das überall Schule macht, empfiehlt die WHO neben mehr Bewegung in den Schulen, Medienkompetenz in die Lehrpläne aufzunehmen und Regierungen sollten Gesetze zu Altersbeschränkungen bei der Social-Media-Nutzung schaffen. Da geht Australien jetzt mit gutem Beispiel voran. In dieser Woche wurde ein neues Gesetz in Down Under verabschiedet.
The core focus of this legislation is simple. It demands that social media companies take reasonable steps to identify and remove underage users from their platforms.
Soziale Netzwerke sind künftig für alle unter 16 Jahren tabu.
This is not a radical concept. It's a necessary one.
Plattformbetreiber von TikTok, Instagram, Facebook, X oder Snapchat müssen dort eine konsequente Alterskontrolle einführen und innerhalb eines Jahres gesetzlich umsetzen. Solche Maßnahmen wünsche ich mir persönlich auch in Deutschland. Stellen Sie sich das nur mal vor. Kinder sehen einen plötzlich wieder an und fragen: Mama, was ist dieses viele Papier mit den Buchstaben drauf? Und Sie können sagen: Das ist ein Buch, mein Sohn, und es tut gar nicht weh, es in die Hand zu nehmen. Unsere weiteren Themen heute Morgen: Der Philosoph Markus Gabriel hat ein Buch über ethischen Kapitalismus geschrieben und er fordert bei uns im Podcast,
dass wir eine CPO-Abteilung kreieren, Chief Philosophy Officer, deren Funktion genau das ist, ja, durch ethisches Denken Profit zu maximieren.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt berichtet über den Black Friday in den USA. Wir staunen über die rasant steigenden Preise der wohl beliebtesten Bohnen der Welt und wir amüsieren uns über die oft unkonventionelle Art und Weise, mit der gestern in den USA Thanksgiving gefeiert wurde. Das sind die hässlichen Seiten des Kapitalismus.
Das sind Altlasten aus 140 Jahren Industriegeschichte.
Wir haben hier bis in 60 Meter Tiefe eine Kontamination.
Beim Anbau von Baumwolle werden reichlich Pflanzenschutzmittel gespritzt.
Die Verantwortlichen hatten die Arbeiter trotz offensichtlicher Risse im Gebäude gezwungen, weiterzuarbeiten, bis die Fabrik einstürzte.
Ausbeutung, Umweltverschmutzung, Klimaschäden. Kapitalismus ist oft weder nachhaltig noch sozial gerecht. Ein Thema, mit dem sich der Philosoph Markus Gabriel intensiv beschäftigt hat. Er kommt zu dem Ergebnis, dass es der Welt mit einem ethisch geprägten Kapitalismus deutlich besser gehen würde. Seine These lautet: Finanzieller Profit muss grundsätzlich mit moralisch positiven Werten verknüpft werden. Langfristig ist das auch ein Garant für den Erhalt unseres Gesellschaftssystems. Sein aktuelles Buch dazu heißt nämlich Gutes tun, wie der ethische Kapitalismus die Demokratie retten kann. Markus Gabriel lehrt in Bonn, hatte aber unter anderem Gastprofessoren an der Pariser Sorbonne und an der UC Berkeley. Der Vertreter des neuen Realismus gilt als einer der wichtigsten deutschen Gegenwartsphilosophen. Hier das Gespräch zwischen ihm und Gabor Steingart.
Einen schönen guten Morgen, Professor Gabriel.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Sie haben ein Buch geschrieben, das ein neuartiges Konzept in unser Denken einführen möchte, den ethischen Kapitalismus. Gibt es den eigentlich?
Ich glaube, den gibt es fundamental schon. Ich glaube, wir leben im Grunde genommen im Zeitalter des ethischen Kapitalismus. Wir haben vielfältige Varianten eines Wertewandels hinter uns und stehen auch heute in der ethischen Theorie natürlich auf einem völlig anderen Standpunkt, als das in den 50er, 60er Jahren und so weiter der Fall war.
Das heißt, was konkret, sagen wir der Chef der Deutschen Bank oder der Chef von Siemens, was bedeutet für ihn ethisches Management in Ihrer Vorstellung? Was soll er tun?
In meiner Vorstellung muss man sich ein globales Bild davon machen, welche universalen moralischen Tatsachen gelten. Das heißt, in aller Kürze, man muss aus der zunächst Unternehmenskultur, also erstmal intern und dann intern alle Fühler, die ein Unternehmen hat, über Produktlinien, Supply Chains und so weiter, das heißt die gesamte Verortung im globalen menschlichen Wertesystem, daraufhin prüfen, ob man universale Tatsachen erfasst hat oder provinziell agiert. Ja, also konkret heißt das zum Beispiel, in internationalen Beziehungen zu berücksichtigen, wenn man es zu tun hat, mit echter Wertealterität in einer Kooperation mit Südkorea, China, Japan, Brasilien und so weiter, muss man ein Bild davon haben, was universal moralisch gut für alle Beteiligten ist und daraus dann ein Geschäft machen.
Ich wollte gerade sagen, welche Rolle spielt dann der Profit? Eigentlich ist ja der Unternehmer dafür da, den Profit zu maximieren, ganz im marxischen Sinne. Das hat Marx nicht erfunden, sondern nur der Wirklichkeit abgeguckt. Der Unternehmer ist dafür da, unter Beachtung der geltenden Regeln und Gesetze den Gewinn zu maximieren. Das spielt jetzt bei Ihnen keine Rolle mehr?
Doch, das ist sogar absolut zentral. Meine These lautet, dass wir Gewinne maximieren. Es gibt sozusagen ein objektiv existierendes Wertegesetz, dass moralische Werte, die ökonomisch messbar sind, verbindet mit moralischem Fortschritt. Das sagt ja eigentlich der Begriff des Profits. Profit heißt ja Nutzen für jemanden, vom lateinischen proesse, ja, also was jemandem gut tut. Findet man jetzt etwas, was allen Menschen als Menschen gut tut, ja, zum Beispiel die Lösung des Energieproblems, kann man sich sicher sein, dass man sehr reich wird. Einer der Gründe dafür, warum zum Beispiel die Vakzin oder insgesamt die Pharmaindustrie, Medikamente und so weiter in der Pandemie erheblichen Profit eingefahren hat, war, dass es gelungen ist, ein sehr großes Menschheitsproblem temporär zu lösen.
Das ist das Musterbeispiel, der Prototyp sozusagen für den ethischen Kapitalisten. Der hat Glück gehabt, würde ich sagen. Die Autobosse haben nicht das Glück. Sie haben zwei Produkte im Angebot, das Elektroauto Elektroauto. Wenn alles gut geht, ist das ein ethisches Produkt. Alles gut geht bei der Energieerzeugung. Und dann haben sie den Verbrenner, der deutlich beliebter ist. 1,4 Milliarden Fahrzeuge und davon nur 3% Elektro. Frage, soll der den Verbrenner weiter bauen, der VW-Chef?
Aus ethischen Gesichtspunkten, so wie ich das verstehe, hätten wir immer schon auf Hybrid setzen müssen. Die japanische Strategie ist richtig. Toyota sollte unser Vorbild sein. Die kommen ja auch gerade wieder. Ist ja interessant, wie gut die sich halten in der Spitze, nicht auf den Forbes-Listen. Die sind ja noch da. Man vergisst die dann immer wieder mal ganz kurz. Warum Hybrid? Ganz einfach. Wer Hybrid fährt, hat einen Anreiz, im Elektrosektor zu bleiben. Ja, der denkt nicht, wo ist die nächste Tanksäule und wo gibt's E und so weiter. Der denkt nicht dieses deutsche Problem, was ja einer der Hauptgründe ist, A, zu teuer und B, nicht genügend Tanksäulen für E-Autos. Kennen wir alle das Problem. Wenn man aber jetzt einen Anreiz hat, zur nächsten Tanksäule zu fahren, um Geld zu sparen, fährt man die eher an, als wenn man genötigt wird, ein E-Auto zu kaufen.
Das heißt, das ethische Denken präjudiziert gewissermaßen auch das Produktspektrum.
Absolut. Das ist genau die Idee. Deswegen fordere ich oder schlage vor, dass wir eine CPO-Abteilung kreieren, Chief Philosophy Officer, deren Funktion genau das ist, ja, durch ethisches Denken Profit zu maximieren. Also Hybrid wäre das Investment gewesen.
Viele Firmen machen ihren Profit, indem sie unethisch handeln. Nehmen wir mal die Datenunternehmen aus den USA. Die saugen, da gibt es 1000 Prozesse mittlerweile in den USA, aber auch in Europa. Daten ab, legal, illegal, scheißegal gilt da das Motto, weil diese Daten sind der Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Das heißt, deren Geschäftsmodell, so wie sie es heute betreiben, mit diesen wirklichen Monsterprofiten, wäre erledigt, wenn sie ihr Buch beherzigen.
Nein, ganz im Gegenteil. Ich würde sogar behaupten, dass diese Konzerne in die Monopolstellung, die übrigens unmoralisch ist, ich glaube, ein ethischer Kapitalist wird ja sehr stark gegen Kartelle vorgehen wollen, weil die mit dem Kapitalismus nicht vereinbar sind. Ganz konkret, diese Geschäftsmodelle sind ja zu den großen, gigantischen Explosionen des 21. Jahrhunderts geworden, weil sie ursprünglich ein moralisches Versprechen hatten. Facebook, nicht? Bleib mit deinen Freunden in Verbindung, die liberale Demokratie wird sich überall verbreiten, bis dann der arabische Frühling kam und wir festgestellt haben, auch Terrornetzwerke können oder Staaten, die wir nicht gut finden, können solche Systeme verwenden. Also ursprünglich war gerade die Idee der Digitalisierung und damit nicht die Quelle für Daten als das neue Öl ein moralisches Versprechen. Und als es gescheitert ist, musste man teilweise ja umstrukturieren. Facebook gibt es als Konzern nicht mehr. Die heißen eben heute Meta, auch wenn natürlich die Facebook-Plattform weiter existiert.
Aber die Datengier ist geblieben und da spielt die Legalität oft keine Rolle. Insgesamt wird der Kunde sozusagen, der jetzt mit seinen Daten statt mit Geld bezahlt, mit seiner Privatsphäre und all dem doch in gewisser Weise digital ausgebeutet. Das kann nicht ethisch sein, oder?
Nein, das ist aber auch nicht nachhaltig. Ich glaube, dass die großen Unternehmen, die wir jetzt kennen, man vergisst ja ganz gerne.
Die sind die glorreichen Sieben, werden die an der Börse genannt und die performen den DAX um ein Vielfaches aus.
Genau, noch ist das so. Aber ich würde behaupten, nicht mehr in 20 Jahren. Natürlich kann man jetzt das Geld horten, das tun die auch. Aber irgendwann hilft es nicht, dass man irgendwie einen Teil von Hawaii gekauft hat mit Atomschutzbunker, wenn die Milliarden nämlich nichts mehr wert sind. Das heißt, wir müssen ja berücksichtigen, dass Unternehmensgeschichten auch sehr kurz sein können und gerade das haben wir in den USA im letzten Jahrhundert immer wieder erlebt.
Bislang gehen wir beide jetzt davon aus, es gibt Gut und es gibt Böse. Die Wirklichkeit ist, da gibt es ein weites Land dazwischen und es gibt ein Ringen um diese Bewertung. Das heißt, welche Rolle spielt in Ihrem Konzept Demokratie, Dialog auch in einer Firma, wo wir vielleicht nicht davon ausgehen können, dass die Weisheit über die ethische Richtigkeit nur beim CEO gebündelt ist? Also welche Rolle spielt Demokratie in einer Unternehmung, wenn sie ethisch sein möchte?
Ja, also wenn die Ergebnisse, wofür ja auch Nobelpreise vergeben wurden, ja, also sozusagen die beste denkbare Forschung, die wir uns vorstellen können, hat eigentlich gezeigt, dass Arbeitsteilung und Dialogizität damit, ja, tatsächlich die unternehmerischen Fähigkeiten eines Systems stärkt. Kurzum, ja, Diversität, echte Diversität, ne? Nicht die aus den Medien Tag ein, Tag aus, nicht schwarz-weiß und so weiter, sondern echte menschliche, anthropologische Diversität, ja, ist unternehmerisch immer eine gute Idee. Multiperspektivität.
Also Diversität im Sinne von wirklicher Vielfalt. Nicht Polarisierung, sondern genau. Vielfalt zulassen, auch in den Nuancen der Meinung.
Ganz genau. Insbesondere die Nuancen sind interessant. Ja? Polarisierung ist zu teuer. Wenn wir eines über Polarisierung heute wissen, dann, dass sie ökonomisch nicht interessant ist, außer für die wenigen, die profitieren von der Polarisierung. Ja, aber volkswirtschaftlich insgesamt ist Polarisierung vor allen Dingen ein Kostenproblem. Und das gilt natürlich auch für Unternehmen. Das heißt, innerhalb von Unternehmen muss man gegen Polarisierung anarbeiten. Da kann man Debattenformate haben und so weiter. Ethikforen würde ich tatsächlich empfehlen, und zwar unter unternehmerischen Gesichtspunkten, um die Effizienz zu steigern des Unternehmens selbst.
Ich habe bei Lektüre Ihres Buches gedacht, obwohl diese Familien gar nicht auftauchen, dass der ethische Unternehmer, der deutsche Familienunternehmer, die deutsche Familienunternehmerin sind, die in gewisser Weise Vertrauen über Geschäft setzen, die die Kurzfristigkeit eigentlich verabscheuen und auf lange Linien achten, die ihre Belegschaften schon aus verschiedensten Gründen, aber als Teil einer Familie betrachten, im optimalen und oft tatsächlichen Falle auch. Also sind die Familienunternehmer in Deutschland sowas wie ein Role Model für einen ethischen Kapitalismus?
Auf jeden Fall. Die findet man ja überall in Europa sehr stark. In Deutschland gibt es das. Das ist auch eines der Rückgrate unseres sogenannten Mittelstandes. Ja. Aber das ist in der Tat die Struktur. Ja. Ob das jetzt 3D-Drucker in München sind, da habe ich gerade interessante Persönlichkeiten kennengelernt. Das ist ja auch eine starke Szene in Deutschland. Ja. Oder egal, wo man in Deutschland hinschaut, sitzt da in der Tat die Möglichkeit des ethischen Kapitalismus. Ja.
Und das heißt, wir sind eine führende Nation in dieser Angelegenheit oder ist das schon wieder zu arrogant gedacht, Deutschland als führende Nation des ethischen Kapitalismus versus des US-Kapitalismus, der sich selber oligarchisiert?
Ich glaube, wir sind zufällig führend, weil wir das Glück im Unglück hatten, dass die Nachkriegsordnung uns die soziale Marktwirtschaft abgenötigt hat strukturell. Das liegt natürlich auch daran, dass die relevanten Vordenker und Vordenkerinnen der Bundesrepublik, die Wirtschaftsvordenker, nicht die Ordoliberalen und so weiter, kämpften ja schon während des Zweiten Weltkrieges, waren die ja im Widerstand. Das vergessen heute die, die gerne den Neoliberalismus kritisieren, dass diese Leute im Widerstand gegen Hitler sich ihre Gedanken gemacht haben über eine freie Wirtschaft, wie dem auch sei.
Im Widerstand gegen einen Staatskapitalismus,
richtig,
wenn man so will.
Genau. Von vornherein gab es da einen ethischen Aufruf. Das findet man aber woanders auch, sehr stark in der Schweiz, wo das auch ein sehr gut funktionierendes System ist. Vor allen Dingen aber auch in Japan. Ich würde denken, Japan könnte für uns jetzt ein interessanter Kooperationspartner auf Augenhöhe sein, weil man dort natürlich auch die großen Familiennamen hat. Das steckt ja in den großen Unternehmen. Auch Langfristigkeit eine Rolle spielt und eine sehr ethisch ausgerichtete Unternehmenskultur.
Tja, danach kann gar nichts mehr kommen. Gutes Tun heißt das Buch und vielen Dank, Professor Gabriel.
Danke für die Einladung, Herr Steingart.
Für viele in unserer Pioneer Community beginnt ein erfolgreicher Morgen mit Erkenntnisgewinn und einer schönen Tasse Kaffee oder in meinem Fall mit einem Tee. Den Erkenntnisgewinn bekommen Sie hoffentlich bei uns im Podcast und die schöne Tasse für den Kaffee, die ist ab jetzt in unserem neuen Online-Shop verfügbar. In unserer neuen Sammelkollektion gibt es 6 verschiedene Motive, vom Pioneer Briefing über unseren Literaturpodcast Edle Federn mit Juli C., der 8. Tag mit Aleb Doğan oder das World Briefing mit mir und meinem Co-Host Sigmar Gabriel. Für jedes unserer Formate gibt es jetzt die passende Fantasse. Da sich die Tassen auch hervorragend als kleines Weihnachtspräsent eignen, bekommen Sie bei uns nur diese Woche jede 4. Tasse geschenkt. 4 kaufen, 3 bezahlen. Vielleicht haben Sie uns künftig nicht nur auf dem Ohr, dem Laptop oder dem Handy, sondern eben auch mit dabei am Frühstückstisch. Den Link zum Shop finden Sie ganz bequem in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Gestern war die Börse in den USA wegen Thanksgiving geschlossen, aber heute geht es direkt weiter mit dem Black Friday, dem Day of Deals. Unsere Börsenexpertin Anne Schwedt ist vor Ort und hat alle wichtigen Details für uns. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
Anne, jetzt ist die Zeit, wo alle Amerikaner ihre Weihnachtslisten rausholen und versuchen, so viel wie möglich, so günstig wie möglich zu kaufen. Was erwarten die Einzelhändler von diesem Day of Deals? Welche Trends zeichnen sich ab und wie sieht die Stimmung an der Börse aus?
Also eine Sache, die sich ganz deutlich auch dieses Jahr wieder abzeichnet, ist ein Trend, der in der Pandemie gestartet ist. Und zwar, dass Black Friday nicht nur noch ein Tag ist, sondern dass sich dieser Angebotstag auf mehrere Tage oder sogar teilweise Wochen ausgedehnt hat. Die meisten Einzelhändler haben jetzt über die ganze Weihnachtssaison spezielle Angebote. Hatte zu Corona den Hintergrund, dass die Kunden große Menschenansammlungen vermeiden wollten. Und auch jetzt ist es einfach so, dass sich die Menschen nicht an einem Tag verrückt machen wollen und quasi nach ihrem Thanksgiving-Dinner am Vorabend alle stehen und liegen lassen, um sich dann um 5 Uhr morgens schon vor den Kaufhäusern anzustellen, um die besten Deals abzusahen. Diese Zeiten sind definitiv vorbei. ganz konkretes Beispiel. Ich war am Mittwochabend noch bei Walmart und da hatte ich gesehen, dass die da auch schon Deals für Freitag aufgebaut haben. Gestern war der Laden ja geschlossen und da habe ich was gesehen, was ich echt einen guten Deal fand und kaufen wollte. Es war so ein Topfset oder sowas. Und habe ich dann kurz überlegt, ob ich da jetzt heute hin soll, um das zu kaufen. Habe dann aber gestern ganz entspannt einfach mal vom Sofa aus bei Walmart online geschaut und genau den Deal gefunden. Habe das da bestellt mit einem Tag Lieferung. Das heißt, ich werde das Topfset heute schon in der Post bekommen und das ganz ohne Stress, ohne da jetzt in den Laden zu rammeln und mich im Zweifel noch durch die Menschenmassen zu quetschen. Und genau das machen inzwischen tatsächlich genauso viele Menschen. Was sich für die Einzelhändler ändert, ist im Prinzip, dass dieser Shopping-Wahn nicht mehr nur an einem Tag stattfindet, sondern sich jetzt eben streckt und verteilt und deshalb jetzt auch nicht mehr diesen einen Umsatzpeak an einem Tag gibt. Was man aber auch noch beachten muss dieses Jahr, es gibt 5 Tage weniger zwischen Black Friday und Weihnachten als letztes Jahr, aber ob sich das jetzt wirklich auf das Konsumverhalten auswirkt, also dass die Menschen deshalb weniger kaufen, glaube ich nicht. Das können wir aber mit Sicherheit erst dann sagen, wenn die konkreten Zahlen rauskommen. Was die Börse betrifft, heute haben wir nur einen halben Handelstag bis 13 Uhr. Das heißt, das Volumen ist tendenziell eher gering an diesem Tag, was wir historisch aber auch sehen. Die Anleger sind in Feiertagsstimmung und in Shoppinglaune und diese gute Laune zeigt sich dann häufig auch in Gewinnen bei den Aktien und den großen Indizes.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass der Beigeschmack von Kaffee bald besonders bitter werden kann und es liegt nicht an den Bohnen.
Der Kaffee ist fertig, klingt es nicht unheimlich zärtlich.
Herrlich klingt es auf jeden Fall. Ich habe aber schlechte Nachrichten für alle Kaffeeliebhaber. Bald spürt man nämlich jeden Schluck etwas mehr im Portemonnaie. Die Preise für die heiß geliebte Bohne schießen aktuell durch die Decke. An der New Yorker Rohstoffbörse wurde zuletzt ein Pfund Arabica-Bohnen für knapp über 3 Euro gehandelt. So teuer waren die Preise zuletzt 1977, also vor fast 50 Jahren. Aber warum ist das so? Zum einen wären da die befürchteten Ernteausfälle. Brasilien zum Beispiel, der weltgrößte Kaffeeproduzent, hat in diesem Jahr unter extremer Trockenheit gelitten. Das kann sich negativ auf die Ernte im nächsten Jahr auswirken. Und dann gilt, wenn das Angebot sinkt, steigt der Preis. Was auch noch hinzukommt, all die geopolitischen Unsicherheiten, sprich Befürchtungen um die neue Handelspolitik der USA unter der Führung Donald Trumps. Natürlich bleibt die Nachfrage ungebrochen, aber dann ist das doch Grund genug, liebe Koffein-Junkies, den morgendlichen Schluck aus der Tasse einfach etwas länger auszukosten.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass Thanksgiving dieses Jahr nicht nur auf der Erde gefeiert wurde. Und zwar haben die Astronauten und Astronautinnen der International Space Station das traditionelle Festmahl im Weltall genossen, ohne festlich gedeckten Tisch und warme Speisen, aber mit ganz viel Space Food. Denn außerhalb der Atmosphäre gibt es keine frischen Zutaten. Stattdessen kommen die Mahlzeiten der Astronauten in Form von sorgfältig verpackten, gefriergetrockneten Lebensmitteln, also Space Food. Per Videobotschaft haben die Weltraumfahrer ihre Familien und Freunde gegrüßt und dabei gezeigt, was es zum Thanksgiving im All zu essen gibt.
It is a feast. Let me see, we've got Brussels
sardines,
Brussels sprouts, butternut squash, apples and spice,
smoked turkey.
Vielleicht nicht das traditionellste Festmahl, aber bestimmt eines mit dem schönsten Ausblick. Die Mitglieder der ISS-Crew waren nicht die einzigen, die ihre Feierlichkeiten hoch über dem Boden erlebt haben. Esther Sanderlin Keim erlebte ihr Thanksgiving ebenfalls in der Luft. Denn für sie heißt Thanksgiving nicht nur das Fest der Dankbarkeit oder das Fest der Freundschaft, sondern natürlich auch das Fest des Truthahns. Für ihre Nachbarn im kleinen Ort in Alaska ist es nicht anders. Der Truthahn gehört auf den Tisch, so wie Brot zu Butter und wie Pumpkin zu Pie. Doch für viele Familien in den abgelegenen Gebieten des Bundesstaates ist es alles andere als selbstverständlich, den traditionellen Braten auf den Tisch zu bekommen. Nur 20% des Bundesstaates Alaska sind über Straßen zu erreichen. Und im Winter, wenn Schnee, Stürme und Eis den Zugang noch weiter erschweren, sind viele auf Kleinflugzeuge oder Schneemobile angewiesen, um ihre Vorräte zu beschaffen. Esther Sanderlin-Keim kennt dieses Problem nur zu gut. Auch sie ist in den abgelegenen ländlichen Gegenden Alaskas aufgewachsen und erinnert sich an die Zeiten, als es zu Thanksgiving oft an festlichem Essen gemangelt hat. Ein Nachbar hat sich ihr gegenüber am Telefon über einen leeren Kühlschrank und eine leere Speisekammer beklagt. Und das Schlimmste? Kein Truthahn, weit und breit.
I had a thought in my head when he said that I'm gonna airdrop him a turkey.
Ihre Idee? Ich werfe ihm einen Truthahn aus der Luft zu. Doch sie wollte nicht nur einem Nachbarn helfen, sondern vielen anderen Familien in der Region auch. Also hat sie eine erfahrene Pilotin namens Heidi angeheuert, so viele Truthähne, wie sie finden konnte, gekauft und sie dann sicher eingepackt. Dann stieg sie mit Heidi in die Luft, um die Turkey Bombs aus der Luft zu verteilen. Esther und ihre Truthahn-Bombenmission sind das wahre Gesicht von Thanksgiving. Ein Fest für die Familie, Freunde, Nachbarn. Denn so schön die Welt ist oder so bewundernswert auch das Weltall von der ISS aussehen mag, ohne diese Menschen, mit denen wir das alles teilen können, wäre das alles nichts.
Wir fliegen auf einem Meerball quer durchs All. Unser Stammbaum reicht zurück bis zum Urknall. Alles so geplant oder nur Zufall? Ich kann es fast nicht glauben.
Ich wünsche Ihnen jetzt einen Freitag voller Dankbarkeit und ein schönes erstes Adventswochenende. Ich bin Chelsea Speaker und am Montag hören Sie Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place.
Die Sterne, die wir sehen, sind echt Jahre weit, lang schon explodiert in der Vergangenheit, damit sie heute Nacht für uns scheinen. Kannst du deinen Augen trauen? Wie die Sonne den Fluss vergoldet, ein Meer aus Zuckerwatte, Wolken, 100.000 Blüten drehen sich zum Licht. Lied die Geschichten alter Bäume, es gibt Fische, die können leuchten, in einer Welt, all das vielleicht unendlich ist. Aber das wäre alles nichts ohne dich. Meine ganze Welt ist verkehrt rum, denn ich traf dich trotz der riesigen Entfernung genau an diesem Punkt im Universum. Ich kann es fast nicht glauben, dass ich die gleiche Zeit, diesen Wimpernschlag, genau jetzt und hier mit dir verbringen darf. Schon wieder Mond den Himmel silbermalt, kannst du deinen Augen trauen? Wie die Sonne den Fluss vergoldet, im Meer aus Zuckerwatte, Wolken, 100.000 Blüten drehen sich zum Licht. Lieb die Geschichten alter Bäume, es gibt Fische, die können leuchten, in einer Welt, all das fehlt. Nichts ohne dich.